Das schierste Restaurant in Salzburg, es stimmt ja tatsächlich. Es war für uns immer so, auch wir dachten uns immer so, es wirkt wie in so einem schlechten Film so ein bisschen, so diese Story, sie machen es in einem scheiß Beisel, aber es funktioniert voll super. Es hat sich immer so betrogen angefühlt. Und da
das
muss ich schon
aber
sagen,
nie. Also die Qualität, na, das muss man schon sagen, das kann man viel fragen.
Die Qualität auch passt. Weil sonst würden sich eben Leute nicht da reinsetzen und sich das antun.
Nein, die Leute sind da, weil ihr gute Arbeit leistet.
Genau. Und Gastronomie ist geil. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist
die beste Branche der Welt, wenn du es gern machst.
Mega, ich lieb's. Ich würde nichts anderes machen.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast. Spruch mit Sprudel. Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Und ich bin heute zu Gast im Salzburg, für alle, die es wissen, im hässlichsten Restaurant der Stadt. Für alle, die es leider nicht wissen, die werden es auch nicht mehr erleben, weil die müssen dann ins wunderschöne neue Restaurant. Ich bin heute zu Gast bei Jakob und Daniel im Schrei. Servus Burschen.
Hallo, Servus. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir dürfen bei euch sein. Hey, super schön. Bevor wir reden, trinken wir mal was, oder? Ich habe mit von unserem Partner Schaumweinkontor. Danke, Schaumweinkontor.
Danke,
Schaumweinkontor. Einen Cremant de Bourgogne. Ist ein reinsortiger Chardonnay. Saint-Jarny. Aus der Lage Le Gré. Extra brüt, aber trotzdem 6 Gramm Dosage. Ich bin gespannt, wie das gerade schmeckt. Also Cremant de Bourgogne heißt, es ist Schaumwein aus der Burgund. Sekt quasi. Danke. Sekt des Burgunds.
Ich habe gehört, im Podcast jetzt Seizen gibt seit der ersten Folge und ich habe mir eigentlich seit der ersten Folge drauf gefreut, sollten wir irgendwann mal die Ehre, um Gast zu sein, dass ich mir endlich mal bei Schaumweinkontor bedanken darf.
Danke, Schaumweinkontor.
Cheers.
Zum Wohle. Cheers zum Wohle. Puh, das funktioniert aber super.
Sehr gut.
Sehr gut.
Danke, Stadt. Sehr frisch und überhaupt nicht aufregend, oder?
Das check sogar ich.
Ja, das Koch. Obwohl, alles hat er gewonnen, was sage ich, der Koch und der Sommelier inzwischen. Aber alles hat er gewonnen, dass zwei Köche, die sich ein Pop-Up-Restaurant unter den Nagel gerissen haben. Ein Pop-Up-Restaurant, das es seit 3 Jahren gibt. Mhm. Aufgepoppt und nie wieder zugepoppt.
Ja, so ist es. Ja, wir haben, wenn ich kurz erzähle.
Bitte, unbedingt.
Darf,
was ist das Schrei, genau?
Das Schrei ist eigentlich eine Idee, die aus... Ja, wir haben nicht so richtig gewusst, was wir machen sollen. Wir sind so ein bisschen in der Luft gehängt nach unseren beiden letzten Stationen. Und haben uns dann gedacht, lass uns doch irgendwas gemeinsam machen, weil wir halt doch sehr, sehr lange davor schon gemeinsam gearbeitet haben. Und genau, dann ist die Idee entstanden, dass wir irgendwas gemeinsam machen. Wir haben gesagt, wenn wir irgendwie was machen, dann wird es zwar gemeinsam. Genau, und dann ist zum Kontakt zu einem Bauträger
danke,
die Idee entstanden.
Rudi.
Danke, Rudi. Shoutout zum Rudi. Dass doch da diese Location frei wäre für 3, 4, 5 Monate, je nachdem. Und dann wurde uns freundlicherweise angeboten, dass wir das doch nutzen können. Sind wir reingegangen und haben gedacht, wir machen jetzt mal ein witziges Pop-Up, schicken ein bisschen Backhandel.
Da ist er reingegangen und habt so einen Schlaganfall gekriegt.
Ja, absolut.
Ja,
das heißt Schlaganfall.
Ich hab gesagt, ernsthaft, wir waren das erste Mal da drin, ich bin am Boden bicken geblieben. Dann haben wir in den Imbiss reingeschaut, da wo wir jetzt unsere Küche drin haben, da war ja quasi dieser Bosener Stand, wo auch das Ruckzuck und Zackzack
legendärer Bosener Stand,
legendär. Nur dann haben die das Fleisch vom Vorabend noch herausstehen gehabt.
Es hat 35 Grad gehabt.
Nicht gekühlt. Und die hatten ja noch offen. Also das heißt, das Restaurant ist ja übertrieben, das Wirtshaus, Hausestube hat er schon zu gehabt, aber sie haben quasi den Imbiss noch weiterlaufen lassen und haben dort quasi noch weitergearbeitet. Und wir sind raus. Wir haben uns im Lehn ein Leberkassemmel geholt, haben uns hingesetzt und gesagt, Jakob, na, fix nicht.
Das tun wir nicht.
Das tue ich mir nicht an. Ganz
da kommt,
sicher
da,
nicht.
Das schaffen wir nicht, dass wir da jemals irgendeinen Gast reinbringen.
Nein. Und die Nerven und, behalten.
Ja. Dann waren es 3 bis 4 Monate intensive Putz- und Renovierungsarbeit, bis wir dann doch aufgesperrt haben. Und dann hat das Ganze irgendwie
die so Renovierungsarbeiten waren die Kunstrasenflecken.
Ja, so ist es.
Aber wir wussten einfach nicht, was wir machen. Ernsthaft,
Mit wenig Aufwand natürlich. Ihr wollt jetzt ja kostengünstig was aufmachen, weil ihr seid junge Unternehmer, wollt ein Restaurant machen, wollt schauen, ob es überhaupt angenommen wird, war ja auch nicht so.
Ja. Wir wussten ja gar nicht, was für Konzept wir machen. Das war ja von Anfang an, war der Plan, wir machen einfach irgendwas und probieren uns aus und schauen einmal, was dann passiert. Dass das sich ja jetzt zu dem entwickelt, was es jetzt ist, war ja gar nicht absehbar. Wir wollten ja am Anfang, deswegen vielleicht der Kunstrasen, wir wollten ja eigentlich Stadtgarten machen, den Kunstrasen am Boden verlegen, Liegestühle und halt einfach irgendwas Witziges machen. Nur da haben wir halt die Rechnung ohne irgendwelche Auflagen, Brandschutz etc. gemacht. Das geht halt natürlich nicht.
Ja, wir haben uns selbstständig gemacht und haben nicht gewusst, dass es Auflagen gibt. So, ja, tatsächlich. Ungefähr war es.
Also, aber dann, das Finanzamt hat schon gewusst, dass es gibt, oder?
Das gibt es andere, die machen dann die Auflagen, haben es gewusst, aber das Finanzamt hat wie war
es? War uns nicht bewusst.
Das war das Einzige, wo wir sofort gewusst haben.
Aber es war uns nicht bewusst, wie sehr es das Finanzamt gibt. Mhm. Also, es ist, ja.
Zwei Sachen sind sicher im Leben. Der Tod und die Steuer.
Ja, absolut. Nein, es war, diese ganze Idee ist dann entstanden. Wir wollten in kurzer Zeit möglichst viel Aufmerksamkeit erregen, dass wir unseren Namen dann irgendwie halbwegs groß machen. Deswegen ja auch der Name, das Schrei, weil es halt irgendwie
steht für?
Witzig ist. Die Geschichte dahinter ist gar nicht so großartig. Eigentlich sind unsere beiden Nachnamen Schmidt und Reifecker.
Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich es gecheckt habe.
Es geht aber einigen so, aber das finde ich auch das Witzige dran.
Habt ihr toll kommuniziert, Burschen?
Ja. Klare Message. Ja, gar nicht. Aber was, das war so, es war die Idee von meinem Papa. Und er hat gesagt, er hat dann so herumgespült und dann hat er so gesagt, naja, Reisch war eigentlich so die erste Idee. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es hört sich an wie Rausch.
Aber das wäre auch geil, aber Reisch gibt's schon viele.
Gibt's wirklich?
Ja, ja, haben wir vor allem eine sehr bekannte Familie in Kitzbühel.
Ah, okay.
Familie Reisch.
Aber was man jetzt
sagen und Präsidentin muss, des Tourismusverbands.
Wirklich?
Wow.
Ich glaube, dass es im Nachhinein gar kein Fehler war, das nicht zu kommunizieren, weil so ist die ganze Rätselraterei und das ganze, das ist glaube ich dann auch irgendwo so der ungewollte Trick dahinter gewesen, dass eigentlich keiner gewusst hat, was ist das, wo stand die da und warum überhaupt.
Warum das Schrei, nicht der Schrei, genau. Und bla bla bla.
Und ich glaube, das hat uns eigentlich im Nachhinein geholfen, aber uns nicht bewusst so gewählt war. Die Mission war, so viel Aufmerksamkeit zu erregen, wie geht in kurzer Zeit. Deswegen haben wir an diesen ganzen Kunstrasen und diese ganze Geschichte gedacht, weil wir uns gedacht haben, das ist halt witzig, Mittag Hotdogs, Abend ein bisschen à la carte, bis uns dann irgendwann der Rent hat. Also wir waren halt nur zu zweit wirklich.
Aber wie lange ist das wirklich gelaufen? Also die Grundidee war ja auch weiterhin ein Hotdog zu machen, zu mittags und abends dann vom 3-Gang bis 7-Gang Menü zu kochen. Oder 6-Gang, Entschuldigung.
Also am Anfang haben wir tatsächlich, glaube ich, nur 4-Gang gehabt und es war à la carte.
Okay, genau. Also 4-Gang, ein 4-Gang Menü und eine à la carte Karte. Und eben, wir waren nur zu zweit, Daniel und ich, beide als Köche. Und dann haben wir halt gesagt, erste Idee war eigentlich, wie es ein sehr guter Bekannter und Freund auch schon vorgelebt hat mit dem Kühlschranksystem. Martin Kieger hat das ja seit Jahren so im Paradoxon. Und wir haben uns gedacht, das konnte eigentlich bei uns auch ganz cool funktionieren.
Jetzt musst du die Flaschen trotzdem selber immer ausholen.
Genau. Wir haben am ersten Abend haben wir zum Probeabend unsere Familie und Freunde eingeladen und sogar die haben es nicht gecheckt, was wir verändern wollen. Und dann haben wir
gesagt, es war ja geplant, passt, dass sich die Leute alle Getränke selbst holen und wir nur kochen
Bier
und
über alles.
Ja, es funktioniert. Haben
wir einen Diskurs mit mir gehabt über
so. Ja, Hammer.
So haben wir uns kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt.
Klar, mal abstecken.
Hörst.
Ja, voll.
Du brauchst ihn der Service.
Was ist mit dir?
Was ist mit ihnen?
Ja. Voll. Es funktioniert nicht. Der Gast braucht zumindest ein klein wenig, ein Stück Begleitung, dass sich irgendwie auch so dieses Gemütlichkeit und dann die Sicherheit ja entwickelt. Wenn du den aber quasi reinholst und sagst, hallo, da sitzt du und dann viel quasi Spaß, dem keine Anleitung gibst,
voll.
Der überfordert den ja. Ja, der steht nicht auf und holt sich eine Flasche. Wie läuft es dann? Wo kriegt die Gläser her? Wir haben ja so viele Fragen, waren ja unbeantwortet im Prinzip. Und als wir es ja unsere Familie und Eltern eingeladen haben und Freunde, wo wir dann gemerkt haben, denen haben wir es ja die ganze Zeit davor schon in diesem ganzen Entwicklungsprozess quasi vorgebetet, wie das funktionieren soll. Und die wussten nicht, was macht man jetzt? Dann wusste man genau in dem Moment, das funktioniert dann nicht. Das geht so nicht. Und dann haben wir uns ja eigentlich dazu entschieden, dass wir uns
abwechselnd. Einer geht raus in Service, einer geht in die Küche. Dann hast du aber gleich mal gemerkt, ich habe die Nerven nicht dafür, die der Jakob am Gast hat. Die brauchst du. Ja. Und du hast ja permanent andere Abläufe. Du hast ja deinen Arbeitsplatz aufgebaut. So, wenn jetzt eine Woche später dieser andere macht, denkt er sich, na, ich möchte es lieber so und so. Dann ist es eine Woche später wieder ganz anders. Also du brauchst schon irgendwie eine Grundstruktur, die permanent... Eine
klare Linie, vor allem für zukünftige MitarbeiterInnen.
Genau. Absolut. Genau. War ja damals auch nicht geplant, dass wir jemals darinnen irgendjemanden beschäftigen. Also das war ja fernab von jeder Vorstellung, dass wir mal irgendjemanden haben, der bei uns arbeitet.
Und was ihr gleich mal auch gemacht habt, schön, dass ich so eingrätsche, das war Montag bis Freitag.
Genau.
Ja. Also es war jetzt halt vielleicht untypisch, dass man sagt, hey, wir machen Montag bis Freitag. Und
gleich nach 3-4 Monaten, glaube ich, dann die Umstellung.
Aber ehrlicherweise, auch da, entschuldige, jetzt grätsche ich bei dir rein, gar nicht, weil wir uns da irgendwas Wahnsinniges am Anfang gedacht haben, aber der Samstag hat nicht funktioniert. Der Samstag war einer der beschissensten Tage überhaupt.
Ja. Du hast halt, wenn du einen Samstag mal voll warst, dann war es der Tag, der eigentlich den schlechtesten Umsatz gebracht hat. Das war deswegen am
wirksten. Weil es so unkalkulierbar an den Gästen war, oder? Das war so.
Ja, du hast halt unter der Woche, lustig gesagt, irgendwie die Profis, die wollen halt unbedingt essen gehen, denen ist wurscht, wann. Und am Samstag hast du quasi dann die...
Die immer die halt am Samstag essen
die halt einfach am Samstag essen gehen.
Das aber auch mit einschätzen kannst, also was da jetzt passiert. Und die vielleicht aus vielleicht reingefallen sind, weil sie es mal gegoogelt haben, unabsichtlich.
Haben wir mal
und unter der Woche hast du die Leute da, die kommen gezielt daher und sagen, wir sind da, weil wir da sind.
Genau. Und das hat für uns war das eine super Wendung, weil der Montag grandios ist, weil alle Kollegen und Kolleginnen natürlich frei haben und dann auch irgendwo essen gehen wollen, ganz gerne. Und das sind immer die besten Gäste eigentlich oder mit die besten. Und dann hast du sonst unter der Woche eben wirklich tolle Gäste. Wir waren überrascht, wie viele tolle Gäste wir reinkriegen unter der Woche.
Ja, am Anfang war es echt überrascht, jetzt hat es ein bisschen...
Auch wenn du es jetzt, weil das der Einleitung ist, das schierste Restaurant in Salzburg, es stimmt ja tatsächlich.
Aber die schönsten Gastgeber.
Ja, vielen Dank. Wir sind nach wie vor überrascht. Also ich denke mir auch immer wieder, wenn wir Leute und Gruppen reinkriegen, wo du wirklich merkst, dass die machen was her, die haben eine Ahnung, da sind wir dann schon immer überrascht, dass sie sich zu uns reinsetzen und dass sie das dann quasi da mitmachen. Es war für uns immer so, auch wir dachten uns immer so, es wirkt wie in so einem schlechten Film, so ein bisschen so diese Story, sie machen es in einem scheiß Beisel, aber es funktioniert voll super, es hat sich immer so betrogen angefühlt. Ich habe auch immer das Gefühl, die Leute kommen jetzt dann bald drauf, dass es ja scheiße sein muss, weil es ist ja unter Anführungszeichen scheiße. Also das permanent so das Gefühl, du bist ein Hochstapler. Und da
das
muss ich schon
aber sagen. Nee, also die Qualität, das muss man schon sagen, kann man viel fragen.
Die Qualität
das
hat auch, passt.
Wir reden von der Eröffnung von Selbstbedienungsladen, der nicht funktioniert, so Eröffnungszeiten, die nicht funktionieren. Und jetzt sind wir 3 Jahre später und der Michelin zeichnet er da aus mit einer Empfehlung in einer Bude, wo es vor 4 Jahren
wo es einen Ruckzuck geben.
Ja, und wo es zum Glück gehabt hast, dass du keine Lebensmittelvergiftung hast.
Das macht uns mega stolz.
Und hast deine 800 Spürwitz.
Aber ich glaube, du siehst es dann selber oft nicht. Halt, du gibst halt dein Bestes, du bist natürlich immer auf der Suche, noch besser zu werden und hast vielleicht dann aufgrund der Location vielleicht weniger Selbstvertrauen, als du es vielleicht woanders hättest.
Aber der Volk gibt euch ja recht. Ja. Das hat euch ja schon...
Absolut.
Und die Teller haben euch recht gegeben auch. Also muss man... Ja, jetzt... Ich muss jetzt aufpassen mit den Lorbeeren, gell? Mhm. Ihr habt ja... Also was vielleicht am Anfang chaotisch war, wie du sagst, mit dem Serviceprinzip, aber ihr habt ja, soweit ich mich erinnern kann, von Anfang an auf jedes Produkt... Also das war jetzt wurscht, was auf der Wand hängt, aber am Tisch war immer Qualität da. Ja, angefangen bei den mundgeblasenen Zaltogläsern bis hin zum regionalen Café von der Preiswerttesten Rösterei Salzburgs.
Auch die Teller sind handgemacht.
Zu Tellern, bis zu den Produkten und was sie dann und auch zu den Weinen und beim Bier und beim Wasser. Mhm. Das hat alles ein Standing gehabt und das war viel wichtiger. Und das haben die Leute schon sehr gut abgenommen, weil es ist ja nicht gang und gäbe, dass man der Fokus auf dem Tisch liegt und nicht ums Rundherum.
Ja, und der größte Lernfaktor für uns war, glaube ich, das Thema Service und alles rundherum, weil eben am Anfang von geplant, es gibt quasi keinen Service, bis zu dem, was wir jetzt machen, sind ja eigentlich Welten dazwischen.
Also, ihr habt einen Diplom-Sommelier in eurem Team.
Ja.
Ich war gerade bei einem Essen, also Freunde von mir waren mit Freunden am Essen, lauter alte weiße Männer eher beim Bordeaux-Abend und dann hat der Ausbildner erzählt, ja, einer hat es eh nicht geschafft, weil alle Weine blind zu erkennen. Und dann haben wir gefragt, wer das war. Ja, der Jakob Schmidt. Und wir haben laut schreit aufgeschrien. Jawohl, jetzt auch ein Boy. Und alle haben uns angeschaut so, hey, was ist jetzt los? Ah, Entschuldigung, das war nur unser Freund. Und hey, gratuliere Jakob, vielen Dank. Koch zum Sommelier. Ich sag zum Daniel immer, schau, aus dem ist was geworden.
Voll. Endlich was Gescheites. Ja. Nein, das war so ein natürlicher Prozess irgendwie. Es war am Anfang eben, wie gesagt, kein Service und dann ist das Weinthema gekommen und dann fangst du mal an. Du merkst natürlich, es ist auch immer Umsatzfaktor, weil natürlich verkaufst du eine Flasche Wein, ist, will jetzt nicht sagen, relativ einfach verdientes Geld, aber wenn du ein gutes Angebot hast und damit umgehen kannst, dann ist da natürlich Potenzial da für Umsatz und ich glaube, das haben wir auch relativ schnell erkannt und dann kommt halt dazu, dass mir dann halt irgendwann eine Leidenschaft gepackt hat und gesagt habe, okay, ich nehme mir den Thema an irgendwie und das haben wir uns dann auch ganz gut aufgeteilt. Also wir zwei haben, glaube ich, echt eine ganz gute Aufteilung. Jeder hat jetzt seinen Part und die Küche habe ich immer noch nicht ganz verlassen. Vormittag gilt es zu produzieren für uns alle, aber ansonsten...
Wie wird das weitergehen in Zukunft? Ist es geplant, dass immer weiter, dass du es
beim Das ist noch nicht ganz klar, also das müssen wir uns anschauen.
Wie es ausgeht, wenn Fläche mehr Aufgaben hast, genau, du im Endeffekt im Service auch.
Also wir wissen noch gar nicht so genau, was uns erwartet. Wir können uns nur vorstellen und mal so Pläne im Kopf schmieden, aber wie es dann wirklich daherkommt, das müssen wir uns anschauen. Natürlich wäre es schön, wenn ich mich noch mehr auf Thema Wein und Service und alles rundherum fokussieren kann, aber wenn es in der Küche einfach viel zu tun gibt und es braucht Hände, dann bin ich auch dort. Also wir geben alle in jedem Bereich alles, was geht und das, glaube ich, macht es auch aus,
irgendwie, dass es flexibel ist. Das ist auch unser großer Vorteil, ganz ehrlich. Die zwei Aufgabenbereiche könnten nicht unterschiedlicher sein, weil der Faktor Mise en Place ist für uns ja eigentlich am Ende des Tages der Großteil der Arbeit. Der Service ist dann
die Vorbereitungsarbeit.
Genau, die Vorbereitungsarbeit ist ja der Großteil der Arbeit eigentlich. So, du brauchst im Vorfeld viele Hände, du brauchst viel Arbeitskraft sozusagen und im Service sind wir dann eigentlich schon wieder ein bisschen flexibler und schaffen es dann eigentlich schon zu zweit. Aber ich sage mal, das macht uns natürlich stark, weil ich meine, natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass der Jakob am Posten macht, aber wenn du jemanden hast, der im Service arbeitet und dir 1-2 Stunden in der Küche aber einen Soßenansatz macht, einen Fisch filetiert, so Grundsachen machen kann, weil das gelernt hat und kann, hey, das ist ein enormer Vorteil am Ende des Tages.
Und genauso haben wir es am Abend auch, wenn wir schwimmen im Service am Anfang, dann geht halt die Küche mit raus, bringt die Amüs, begrüßt mal die Gäste, also es geht halt Hand in Hand und das, glaube ich, ist eine der großen Stärken, die wir haben und warum es in den letzten Jahren so gut funktioniert hat.
Ja.
Genau.
Erfolg? Ziele?
Erfolg, das ist ein interessanter Punkt, weil Erfolg, das hört sich jetzt wieder so plakativ an, aber den Erfolg, den wir haben, ist, dass wir am Abend voll sind, dass die Leute rausgehen. Das wollte ich auch noch vorher zu der Michelin-Auszeichnung sagen. Wir haben nie auf die Michelin-Auszeichnung hingearbeitet. Als wir früher in Anstellung waren, war immer das Thema Michelin, Sterne, Hauben, wir wollten es immer mehr. Und als wir uns dann selbstständig gemacht haben, haben wir gemerkt, dass Erfolg, also kann ich meine Rechnungen zahlen und sind die Gäste zufrieden, nicht von den Bewertungen per se abhängt. Klar, es ist eine nette Unterstützung und es quasi erkennt jemand deine Arbeit an.
Es wäre gelogen, sagt, dass es wenn man gut sagen würde, ist nicht.
Aber wir haben auch irgendwann uns dafür entschieden, dass wir sagen jetzt nicht, wir wollen jetzt 2 Sterne oder wir wollen einen Stern, sondern wir wollen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, dass sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bei uns kriegen und dass sich am Ende des Tages, dass wir damit leben können.
Und wenn dann Michelin kommt und sagt, hey, das ist uns ein Stern wert, dann freuen wir uns natürlich.
Danke.
Dann sagen wir danke.
Aber das Wichtigste ist am Ende des Tages die bezahlten Rechnungen.
Ja, absolut.
Also es wäre, glaube ich,
war das auch Entwicklung, ein bisschen so, von was man erwartet? Ihr kommt ja beide ursprünglich aus der Sternegastronomie. Ja. Absolut. Ja. Ihr wart nicht diese Wirtschaftsschule, die ich gemacht habe, sondern irgendwie von Anfang an das Fine Dining. Und war das dann auch irgendwie so zu sagen, vom Mindset, hey, cool, wir können auch, vielleicht ist doch wichtiger, so selbstständig zu sein im Sinne von, ihr habt keinen Investor, braucht gerade keinen Investor, ihr zahlst eure Rechnungen pünktlich.
Ja, das ist eins der wichtigsten Themen, also diese Unabhängigkeit, und da kommen wir immer mehr drauf, gerade jetzt in dem Prozess mit dem neuen Restaurant, das wir jetzt dann bald hoffentlich
eröffnen. Es ist die Katze
aus dem Sack. Katze ist aus dem Sack.
Wir eröffnen
ein neues Restaurant, wir sperren bald zu und eben in diesem Verlauf.
Wenn ihr diesen Podcast hört, hat das Restaurant schon zu. Also ihr werdet niemals das hässlichste Restaurant Salzburg, das erfolgreichste und hässlichste Restaurant Salzburgs.
Vielleicht nehmen wir ein paar Schnipsel aus dem Restaurant mit ins Neue, dann könnt
ihr es.
Der macht sich auch im Neuen ganz gut.
Im Keller unten oder
ja,
so.
Ja, am Klo sehen. Vielleicht.
Ja, na, diese Faktorunabhängigkeit stellt sich jetzt auch immer mehr heraus, dass uns der total wichtig ist. Egal in welchem Thema, ob es jetzt um Sponsoren geht, wo du sagst, okay, die geben dir vielleicht Geld oder unterstützen dich, dafür musst du dann für die das und das und das und das machen. Oder ich weiß nicht, du bindest dich an irgendwelche Lieferantenpartner, gehst mit denen irgendwelche Verträge ein. Das ist uns jetzt aufgefallen, einfach, dass uns das sehr wichtig ist, da unabhängig zu sein. Weil ich glaube, das ist auch das, was jetzt uns darin ausgemacht hat. Wir haben machen können, was wir wollen. Und das ist, glaube ich, für uns eines der wichtigsten Themen in Zukunft, einfach unabhängig zu sein. Dass wir das machen können, worauf wir Bock haben und nichts vorgeschrieben kriegen. Und wir wollen niemandem was schuldig sein. Und deswegen ist es ein schönes Gefühl, dass wir jetzt quasi das irgendwie auch sehr
viel selbst arbeiten. Weil man auch sagen muss jetzt auch im Vorfeld, dass wir natürlich diese Location immer da jetzt gestellt kriegt haben, wir am Ende des Tages vom Rudi.
Das
hat den Weg geebnet. Also wir haben es jetzt nicht nur aus eigener Kraft. Klar, die Arbeit dahinter, die musst du natürlich erstmal bringen. Aber trotzdem ist uns quasi, und da müssen wir auch schon ein bisschen am Ende sagen, da können wir dankbar sein, dass wir diese Chance da gekriegt haben, weil das Kapital und das Standing haben wir uns da aufgebaut, dass wir jetzt in das Neue rübergehen können. Und
leist dir mal eine Location.
Die sind, Punkt. Eben lang debattiert drüber. Wir haben das,
sei jung, hab kein Geld, mach dich in der Gastronomie selbstständig. Ist eine Katastrophe.
Unmöglich.
In
Wahrheit.
Ja. Und es tut mir wahnsinnig leid für
oder mach's nachhaltig länger.
Voll.
Also mach's länger als für 1-2 Jahre.
Gut, das kann Sinn machen, ja.
Aussperren kann ja jeder.
Voll. Ja. Aber du brauchst einmal zumindest diese Starthilfe. Nur, dass du quasi den Motor mal zum Laufen bringst und danach über den Cashflow pipapo passiert eh was und du kannst dich bewegen und du kannst sagen, hey, wo geht die Reise hin? Nach 2-3 Jahren hast du Bilanzen, die du ernst nehmen kannst und kannst sagen, okay, de facto ist das unser Umsatz, das sind unsere Ausgaben. Wie können wir agieren, in welcher Linie? Aber am Anfang, jeder Businessplan, den du schreibst, ist am Ende des Tages, kannst du den zusammenknüllen und wegschmeißen, weil am Ende weißt du erst, was Sache ist, wenn du mal 1-2 Jahre machst, merkst, taugt es die Leute, funktioniert es, wollen es die Leute,
haben
wollen
sie
es
Ausgaben nicht. Im Griff, genau.
Genau, was kostet das? Was kostet dich ein Mitarbeiter? Wir wussten es nicht.
Was muss das Essen kosten, damit es überhaupt ausgeht?
Ja, genau. Am Anfang haben wir Preise auf unsere Karte geschrieben, die waren erraten im Prinzip und dann haben wir irgendwann drauf gedacht, wir verschenken unser Essen.
Ja.
Und dann denkst du so,
was
okay.
Was aber auch gut war, weil dadurch sind halt auch viele Leute gekommen.
Es war so ein bisschen
unbewusstes Preisdumping, weil wir sind am Anfang halt reingestartet und dann sind mal viele Kollegen gekommen und so und haben gesagt, hey, also eure Preise sind schon sehr günstig. Ja. So. Und dann haben wir schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wir gesagt haben, also eigentlich ist das fast Dumping, was wir betreiben gegenüber den anderen. Aber es war halt für uns, wir haben nur uns finanzieren müssen quasi und deswegen haben wir auch jetzt nicht den Druck gehabt, irgendwie super hohe Preise anzufahren. Also es hat sich alles sehr, sehr gut gefügt am Anfang.
Und jetzt quasi das, was jetzt unsere Preispolitik entspricht, ja schon viel mehr einer sachlichen oder an Wissen, dem wir ja die letzten Jahre quasi uns erarbeitet haben und dementsprechend wissen wir ja jetzt auch mit der neuen Location, mit dem neuen Restaurant, was muss es machen, was muss es schaffen und was ist es möglich, was ist dort möglich an dem Standort und dieser Erfahrungswert tut uns einfach gut und bringt viel Sicherheit, also ohne Erfahrung, ohne das Schreit diese letzten 3,5 Jahre, würde ich so einen Schritt wie jetzt nach Gneis zu gehen und dort einen Umbau zu finanzieren, eine Küche reinzustellen und ein Restaurant hinzustellen mit 6 Mitarbeitern dann am Ende des Tages, würde ich nie im Leben auch nur mich trauen, darüber nachzudenken.
Ja.
Aus heutiger Sicht wissen wir, reich wären wir nicht, aber wir haben ein cooles Restaurant und Schöpfung.
Und habe einen Platz geschaffen, wo ich ja nicht zum Arbeiten hingehe, sondern dass es mein Platz ist.
Genau, voll. Genau, voll.
Das ist, glaube ich, das allergrößte Ziel, dass du einfach einen Platz hast, wo du jeden Tag gerne reingehst und sagst, geil, voll. Heute kann ich wieder.
Du bist stolz drauf.
Ja.
Denkst du, boah, coole Küche, cooles Restaurant, die Leute fühlen sich wohl. Also ich muss sagen, am Ende ist das unser Ziel. Es ist ja, wir reden auch die letzten Tage echt viel mit Leuten, eben über die Baustelle, über das neue Restaurant, über Gastronomie im Speziellen, wie sich es gerade entwickelt. Wir kommen immer auf den einen Punkt. Am Ende ist es mehr die Leidenschaft, die uns zu der Gastronomie, zu dem quasi bringt. Es ist klar, du musst da Geld verdienen, damit du deine Miete zahlen kannst, damit du deine Rechnungen zahlen kannst, privat. Aber wir beide haben nicht das Ziel, jetzt da unfassbar was rauszuschöpfen aus dem Lokal. Wir wollen einfach nur gut leben.
Muss einfach geil sein.
Und wir wollen unserer Leidenschaft nachgehen. Und Gastronomie ist geil. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist
beste Branche der Welt, wenn du es gern machst.
Mega, ich lieb's. Ich würde nichts anderes machen.
Ja, aber es treibt oder es bringt euch ja weiter voran, das zu schaffen.
Absolut,
oder?
Voll.
Also das wäre mal raus zu sagen, hey, ich mache das jetzt, weil ich was schaffen möchte.
Voll, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige richtige Antrieb, so zu sagen.
Lebenszeit ist Schaffenszeit.
Ja, es ist voll philosophisch, aber du hast schon recht. Ganz ehrlich, wie viele Leute sitzen in ihrem Job und sind todunglücklich?
Ja, natürlich kannst du jetzt 2 Jahre herumfliegen und Halligalli machen, aber dann kommst du zurück und da ist ja wieder nichts da.
Ja,
vielleicht willst du mal sagen, in 10 Jahren, das war super, was wir da gemacht haben und vielleicht
gibt
es ein neues Projekt. Ja. Oder vielleicht gibt es wirklich Nachfolger oder es ist einfach...
Wir werden jetzt auch zurückschauen auf das Projekt und sagen, es war eine geile Zeit und so.
Vielleicht super. Wehmütig sogar dran denken.
Ja.
Und man muss ihm ganz nach sagen, du sagst, du hast die Chancen gekriegt. Chancen ist das eine Thema. Aber muss die Chance auch ergreifen. Also ihr habt schon in einer Gebiet ein Restaurant einbaut. Wir reden vom legendären Ruckzuck, Bosner Döner. Ja, legendär ist aber dieser Ort nicht. Also wir reden jetzt nicht von einem größten, gefährlichsten Plätzen der Welt in Salzburg, aber wir sind hier in Eigelhof, wir haben das Krankenhaus vor uns. Das ist, der Garten
die
ist
immer voll, wenn Garten
ist, der heißeste Garten.
Es ist furchtbar.
Da geht's zu, es ist heiß, der Heli landet die ganze Zeit. Du bist doch also jetzt eigentlich nicht freiwillig. Eigentlich Also es ist super, weil wenn sie jemanden von der Bar runterschmeißt oder wenn sie den Finger schneidet, kannst du rüberschicken zum Nachbarn zum Nähen. Aber andererseits ist es halt nicht so, sagst, wow, die Nachbarn waren die ersten, die alle da waren zum Essen. Ich glaube nicht.
Nein, Nachbarn waren die uns am
schlimmsten organisiert haben, die ersten Wochen. Also wir haben Kulturgut zerstört. Es gibt nichts mehr für die Hiesigen. Das Schrei-Bashing war groß am Anfang. Also
logisch, meine sehr gute Freundin von mir hat immer ihren Opa hier abgeholt. Der hat viel gesoffen, hat dann gesoffen heimgebracht. Dann kommt sie her und darf irgendwie 3 Gänge essen und dann schmecken ja auch noch 5 von 3. Weil sie 2 Extra-Gänge von euch kriegt.
Das ist bei uns noch nie passiert.
Ich bin Salzburger, ich bin 35 Jahre und ich war davor keinen einzigen Tag da herinnen. Ich war da nie herinnen davor.
Ja, ich bin ja
nicht. Und ich habe sogar mal ein Jahr quasi vis-à-vis gewohnt.
Ja, von Bosner haben wir geholt. Also Sonntagabend
einmal,
Bosner. Einmal. Ja, auch zweimal vielleicht. Ja.
Na, aber das zeigt uns ja auch, dass die Arbeit, die wir da machen und die Leistung, die wir da herinnen bringen, ja schon richtig ist. Weil sonst würden sich eben Leute nicht da reinsetzen und sich das antun.
Nein, die Leute sind da, weil sie gute Arbeit leistet.
Genau. Und also eben, wie du sagst, die Chance ist das eine, aber du musst das dann natürlich schon ergreifen. Wir hätten auch sagen können, hey, wir zahlen jetzt da nicht viel für das Gebäude. Weißt was, machen wir gemütlich so
3 Tage
Donnerstag, Woche, Freitag, Samstag, das reicht. Dann machen wir halt, weiß nicht, 4 Tage frei.
Du, wie viele Betriebe gibt es in den Top-Lagen, die einfach nur funktionieren, weil sie die Lage haben? Weil am Teller und ums Glas ist eigentlich bescheiden.
Ja, aber
das also muss man auch so klar sagen. Also Entschuldigung, es ist ja.
Ja.
Und vor allem die Frauen in Salzburg ist ja in jeder Stadt so.
Ja,
klar. In Top-Lagen, wo es viel kostet, verdienen sie nicht, weil sie leisten. Alles ist eine Leistung irgendwie, aber was ist die Leistung?
Ja,
um die Politik zu sehen, was ist deine Leistung?
Ja.
Der Tourismus halt schon groß und der Tourismus hat bis vor im halben Jahr bei uns eigentlich kaum stattgefunden. Wir haben nur einheimisches Publikum gehabt, weil wir haben nie Werbung gemacht. Das war immer Mundpropaganda. Jeder hat es irgendwie erzählt.
Weil es gereicht hat.
Weil wir halt dadurch immer voll waren. Und jetzt, und da muss man auch wieder sagen, durch diese Michelin-Empfehlung, du bist natürlich international sichtbarer. Und wir merken jetzt schon, so gerade in den letzten 1-2 Monaten, gibt's Tage, da ist die Hälfte vom Restaurant ist englischsprachig. Mhm. Und das sind halt dann auch die Gäste, die in der Zeit, wo die Einheimischen alle auf Urlaub sind, irgendwie Ferien haben.
Das ist die Mischung.
Ja, genau.
Auf du die du nicht dann, nur auf die es geht nicht, es geht nicht sie nur.
Ihr seid ja kein Saisonprinzip. Ihr seid ja im Prinzip, was ist genau. Ganz Jahresbetrieb.
Genau. Und da ist es schon auch ein Riesenfaktor und da sind wir echt sehr froh drum, dass es jetzt sich so entwickelt und hoffen,
dass es weitergeht. Es ist sehr dankbar, dass der Michelin wieder zurück in Österreich ist.
Schon, ja. Ist auch schon, glaube ich, ein riesen Pluspunkt. Ich glaube, da war es auch wichtig, dass sich da so manche dafür eingesetzt haben, unter anderem Kalk und Kegel, weil ich glaube schon, dass es für Österreich sehr, 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 sehr wichtig ist. Der K in Salzburg hat es immer schon gegeben, aber auch Salzburg halt nicht so flächendeckend. Aber ja,
Daniel, du saufst
halt nur ein kleines Stück
aus.
Ich habe dabei was Neues schon aufgemacht. Mhm. Wenn wir schon Sekt aus dem Burgund haben, machen wir halt mal Sekt aus Deutschland. Jakob, was trinken wir da Schönes?
Wir trinken einen Jahrgang Sekt von Moritz Kissinger aus Übersheim in Rheinhessen.
Das ist sogar die Reserve, weil er macht immer einen Jahrgang Sekt aus Bleu de Blanc und das beste Fass wurde hier verwendet. Also er sucht sich dann immer das beste Fass aus und das wird dann der Reservewein und das wurde er zum ersten Mal gemacht. Wir reden davon 300 Flaschen, 250 Flaschen. Sehr gut, oder?
Viel Weißburg. Das ist unfassbar gut. Ich habe das tatsächlich blind gekauft, weil ich habe einen Weinhändler, dem vertraue ich eigentlich.
Ich auch. Leider gibt es nur 12 Flaschen für Österreich davon.
Eine weniger.
Jetzt gibt es nur noch 11. Na, ich habe gesehen, der Tini im Ratzensohn hat auch gerade eine aufgerissen.
Okay, dann gibt es nur noch 10.
Und im Kandl ist auch eine gegangen, also gibt es nur noch 9. 9 Flaschen sind noch einmal, findet sie. Also wir haben die 3 Restaurants gerade genannt.
Also falls noch die letzten 2, die wir haben, irgendwer haben will, kommt es dann in eine neue Location.
Das Juli. Ist circa gleich viel wie, gleicher Preis wie die Krug, oder?
In etwa,
die Krug-Champagner, ja. Ja. Man muss ja sehen.
Das ist gar ganz
wichtig. Also die Wertigkeit des Produkts.
Darf ich die Geschichte erzählen zur Krug-Champagner-Thematik? Ja, wir haben gerade Daniels Junggesellenabschied hinter uns und haben immer einen unserer besten Freunde, den Carsten, der hilft uns immer aus, wenn wir gerade unseren Koch gerade quasi auf Zeitausgleich ist. Und der ist auch am nächsten Tag mitgeflogen. Es war schon super spät, es war 1 in der Früh. Wir haben am nächsten Tag 7 Uhr am Flughafen sein müssen, Abflug.
Also war hier 1 in der Früh, Freitag.
Ja, hier 1 in der Früh, Freitag, letzter Abend, Service der Woche. Und der Carsten hat sich gedacht, hey, die haben eine Flasche Krug im Restaurant, die könnte man ja eigentlich jetzt aufreißen zum Vorglühen, oder? Für den nächsten Tag. Und dann haben wir die einzige Flasche Krug, die wir besitzen, haben wir halt aufgerissen.
Wir haben sie getrunken, selber, ja.
Also wir haben sie an uns selbst verkauft.
Wir haben sie an uns selbst verkauft, ja.
Ja, immer selbst.
Ich habe das erste Mal aktiv Krug getrunken.
Hat's geschmeckt?
Und es war großartig, ja.
Was schmeckt jetzt besser? Anders.
Kissinger Sekt natürlich.
Kissinger Sekt, Moritz.
Nein, das ist wirklich, also ich finde Kissinger Sekt auch alle anderen, die ich bis jetzt, oder den einen, den ich vorher hatte, sehr, sehr gut. Hat immer Zug, ist immer frisch, hat Säure, gerade so als Aperitif, ziemlich cool eigentlich.
Ja, auch also vom Alter gleich wie wir eigentlich alle so.
Ja.
So, das ist so gleiche Generation, schon cool, was ihr da tut, finde ich.
Absolut.
Allgemein, also ihr merkt es ja auch, der Austausch in der Weinbranche, der Austausch in der Küche.
Ja.
Wer hat euch, habt ihr Vorbilder gehabt? Habt ihr Vorbilder? Absolut. Wer hat euch da getrieben oder vorangetrieben?
Wenn man große Vorbilder hernehmen möchte, also zu internationale.
Habt ihr welche natürlich?
Ja, absolut. Das große Vorbild sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, mit Sicherheit. Was sagst du?
Ist der uns wahrscheinlich, sag ich mal, küchentechnisch am allermeisten geprägt hat und ich glaube auch mit Teil an dem Erfolg hat, den wir jetzt haben. Ja. Das ist der Max Nadmesnik. Ja. Ganz liebe Grüße nach New York an den Chef's Table Brooklyn Fair. Und Max haben wir in der Roten Wand am Chef's Table gearbeitet. Genau, weil auch ganz top. Lieben Familie war ich.
Top.
Wahnsinnsbetrieb. Und
der hat auch echtes Feuer wieder entfacht, so in uns.
Ja.
Also muss ich wirklich sagen, als ich dann am Chef's Table gekommen bin, und dann habe ich ja ein Jahr und dann anderen Küchenchef gearbeitet und dann hat es geheißen, ja, es kommt der Max Nadmesnik, der übernimmt jetzt den Chefstable. Und dann dachte ich mir, puh, ja, dann hat der Herr Weich dann schon ganz groß angekündigt, vor allen Mitarbeitern, da kommt jemand, der hat schon die und die Station. Ich dachte,
alter Sergio Herrmann und da und dort.
Boah, Nomad, eben dann Brooklyn Fair bei Cesar Ramirez, echt, alter Schwede, da muss ich mich jetzt richtig warm anziehen. Und dann ist der kommen.
So Königstransfer quasi.
Yeah, ja, voll.
So im Fußball sagt Königstransfer. Und ich habe jetzt Mbappé, na, da kommt jetzt.
Voll, da kommt jetzt da quasi kommt der
Star. Mbappé,
das ist der Küche. Auch überall in den Medien ist das dann schon mega, und da habe ich gedacht, oh Gott, und dann habe ich gewusst, okay, ich möchte noch dort bleiben, ich möchte mir das zumindest noch ein Jahr anschauen. Aber ich bin davon ausgegangen, der muss so wie alle anderen Köche, die quasi in diesem Regenkocher Arschloch sein. Und dann kommt der und ist einfach so ein netter Mensch und so ein ehrlicher und lieber Typ. Und
das war ein Förderer.
Und es waren so schöne Jahre mit ihm und ich war ja dann damals auch sehr Sous-Chef, also, und das war für mich so eine tolle Zeit, weil ich gemerkt habe, dass du gut kochen kannst, Leistung bringen kannst, aber in einer entspannten Atmosphäre. Und wie nett das war, das ist mir heute noch manchmal unbegreiflich. Er ist schon streng gewesen, also wenn was nicht passt hat, wenn irgendwas.
Nichts für den anderen zu tun.
Ja, voll.
Und klare, dann war klare gesagt, Kommunikation.
Hey, voll, aber auch dann immer so ehrlich und dann zu sagen, hey, können wir kurz quatschen, das dann besprechen. Auch ja. Ein Gegenargument wahrnehmen und nicht genau. Und das hat mich mega geprägt und das hat so ein Feuer in mir entfacht wieder. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, hey, ich habe das Gefühl, ich habe den die Liebe zum Beruf wieder entdeckt, weil die war mal ganz kurze Zeit mal nicht ganz so da. Und dann dachte ich, vielleicht doch was anderes. Und
das hat, kaufen,
ja, irgendwas, keine Ahnung. Es war mal dann, ich war dann so, wäre es mal wurscht gewesen. Und dann in Salzburg. Gab's dann natürlich, als wir uns überlegt haben, was machen wir? Waren dann so, haben wir ein paar Restaurants besucht und haben gesagt, hey, wie machen die das? Martin Kilger war für uns mit Sicherheit einer der, wo wir gesagt haben, eine Leitfigur, wo wir sagen, hey, der hat einen coolen Vibe im Restaurant, der hat coole Weine, der hat ein cooles Essen.
Das ist zu viel cool, du musst
und,
nicht
von cool. Und er, ja, und er nimmt sich nicht
einmal cool ist so,
nimmt sich nicht coole Weine, ernst,
coole Weine, cooles
ja,
Essen.
Ja, einfach,
was cooler?
Lässig,
gut
ja.
Aber Martin macht es auch gut.
Ja, er macht es sehr gut.
Er macht es
super gut. Er ist, er ist wirklich ein feiner Kerl und wir gehen ja einmal die Woche miteinander Tennis spielen. Übrigens, entschuldige Martin, dass ich heute nicht kommt, eben, weil ich jetzt da sitze. Eben leider vertrösten müssen, weil wir heute zwei andere Termine auch noch.
Wir wären ja alle zusammengegangen, wenn
wir
ja. Das Podcast
hätten. Wir hätten einen Podcast Paddle. Am Tennisplatz aufnehmen können.
Ja, während dem Paddeln, ein bisschen reden.
Ja, ja, voll. Ja.
Der Patrin ist sicher nicht. Ja.
Und noch einer, der leider ja schon wieder zu hat, das ist der Patrick, der Mühlbacher. Der war für uns auch jemand, wo wir gesagt haben, der hat das ja damals im Mühlbachers eben gemacht.
Voll, habe ich den Geburtstag gefeiert.
Voll, genau, da haben wir ja auch unsere erste Begegnung gehabt, falls du dich noch daran erinnerst. Ja.
Ich kann mich sehr gut erinnern. Der Michi Pitschnicker, ja, unser gemeinsamer, genau. Guter, geschätzter Kollege auf dem Hobauer, so dazwischen gesessen, so, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Die das, hauen sich kleine Köpfe und wir waren so, nein, eigentlich gar nicht. Die haben einfach nur klare Meinungen.
Meinungen, ja.
Oder ausgetauscht, ja.
Vielleicht gibt es vielleicht Meinungsverschiedenheiten, ein bisschen.
Aber der war auch so einer, der uns quasi, wie soll ich sagen,
also den Einstieg einfach leichter gemacht hat, weil er uns so ein bisschen die Angst genommen hat vor dieser Gründung.
Schade, finde ich echt schade, muss ich sagen.
Ja, voll, das ist ein wahnsinniges Talent.
Super Talent.
Und er hat diese Selbstständigkeit, das Kochen verdorben.
Aber
die Selbstständigkeit,
wer weiß,
ist was anderes, ja. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Vielleicht Kochen bekommen wir ihn wieder zurück.
Ein guter Koch zu sein, ein guter Unternehmer zu sein,
sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Das braucht ihr, könnt ihr.
Das ist auch ein Lernprozess. Mhm. Unternehmer werden.
Sein,
dann und bleiben. Werden, sein und dann bleiben, ist ein großer Lernprozess, weil du bist halt Koch, fangst an, machst dich selbstständig und dann checkst du erstmal, was das eigentlich bedeutet, rundherum Buchhaltung, Steuern machen.
Und wir haben gerade nur vorher vom Service geredet, ne? Von
Wein
und Gläsern.
Dann
kommen erstmal die richtig unlustigen Sachen.
Voll, und dann kriegst du eine Rechnung für deinen Müll und dann kommst du drauf, die haben irgendwie noch 5 Mülltonnen angemeldet und denkst du so, what?
Ja,
oder das hört sich jetzt total banal an.
Es ist Winter, am Gehsteig liegt Schnee, du denkst dir so, und wer räumt ist jetzt eigentlich, wer räumt das jetzt weg? Und dann kommst du drauf, ja, niemand, das machst du. Also,
es und gibt je niemanden. Mehr Arbeit du rundherum hast, desto mehr Kreativität und Freiheit geht da dann ja in dem verloren, was du ja eigentlich gut kannst. Das war ja auch dann der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, ganz ohne Mitarbeiter werden wir es nicht schaffen, weil du einfach, wir haben Klos putzt, Boden gewischt, putzt und du merkst einfach, deine Zeit, die du hast, ist ja am wertvollsten, mit dem, was du dein Geld verdienst, kochen.
Ja.
Aber wenn keine Zeit mehr für das
da ist. Wenn da keine Zeit mehr für das da ist, dann verkaufst du dich ja dann irgendwann selber. Vor allen Dingen, du brennst dich halt volle Kanne aus.
Und es wird nicht besser werden, wenn die Kreativität weg ist. Das merkt er irgendwann.
Weil der Gastkunde, wenn er nicht kommt, dann nicht, weil die Toilette sauber sein soll. Ja. Das ist ja der Grundanspruch.
Ja.
Aber andererseits kommt er, weil das Essen gut sein soll.
Und wenn der schleift, dann hast du halt ein Problem irgendwann.
Absolut.
Und andererseits, nochmal auf das Thema Mentoren zurück. Also wir waren ja Köche. Max war, glaube ich, da für uns der Top-Mentor, die oberste Riege eigentlich. Mhm. Und dann ist zum Beispiel so, jetzt mit dem ganzen Weinthema und der Sommelerie, ist es natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema, weil für mich ist zum Beispiel so, ich habe im Thema Wein nie jemanden gehabt, mit dem ich mitlaufen kann. Wenn du jetzt halt Service-Ausbildung machst, kommst in den Service, machst vielleicht einen Sommelier, dann rennst halt mit einem, im besten Fall mit irgendeinem großen Sommelier mit. Die macht man schon frei und dann machst du.
Guck mal, sagen, ist
ja gut. Ja, absolut. Danke für die Energie. Aber das war auch mit einer der Gründe, die mich in die Sommelier getrieben hat, auch einfach dieses gemeinsame Interesse. Aber dann brauchst du, da musst du dir halt irgendwo deine...
Ich kann mich sonst abends mit dir erinnern, wo du dachtest, so, wahrscheinlich so, da Thomas, also wir waren Freunde, aber Freunde sitzen zusammen bei Freunden, du warst auch da und irgendwie du kommst mit, bei den ersten 3-4 Flaschen kommst mit, dann werden alle besoffener, natürlich, das ist halt ein Nebeneffekt des Weins und irgendwie reden dann alle nur noch ihres Zeug über Wein und was redet ihr da eigentlich?
Ja, und dann willst du halt irgendwann mitschauen. Es war schon die Leidenschaft und auch dieses super Interesse, aber da ist es halt dann irgendwann, da musst du dir das halt irgendwo selber holen und dann bist du halt immer dankbar, wenn du halt irgendwie so Weinhändler, andere Sommeliers, die du vielleicht kennst und deswegen finde ich auch das, was gerade so in der österreichischen Sommelier-Bubble passiert, es ist schon sehr connected. Also ich war sehr überrascht darüber, wie eng das eigentlich über das ganze Land, als ich angefangen habe, da so rein zu schnuppern in die ganze Szene, wie eng das alles connected ist. Wenn du in Salzburg sitzt, bist du genauso kannst du genauso connected, wenn du es willst, musst du natürlich immer aktiv da was dafür tun, aber kannst du genauso connected sein in Linz, in Wien, wo auch immer.
In Lech.
In Lech, ja. Es ist super schnell.
Du musst da was dafür tun.
Ja.
Aber das musst du dann überall.
Das war für mich ein anderes Erlebnis. Oder München.
An der Basis. Wir reden immer von Österreich, aber du kannst ja raufschauen, wo die Österreicher sehr federtragend sind.
Aber das ist für mich der Unterschied zu dieser, zu der Küchenseite. Weil in dieser Küchenthematik gibt's für mich diese enge Connection gibt's eigentlich kaum. Es gibt immer so ein bisschen Gruppen, der eine kennt den, der andere kennt den. Aber so wie bei den ganzen, keine Ahnung, du gehst zu einer Verkostung und du siehst immer dieselben Leute. Du gehst hin und du kannst allein hingehen, du weißt, du kennst 15 Leute. Es ist immer so eine Gemeinschaft und das hat mir sehr geholfen am Anfang, weil mich das halt mitgenommen hat und weil ich gesehen habe, okay. Und dann hast du natürlich auch Weinhändler, auch danke an dich natürlich, die dir dann auch helfen und du brauchst halt immer Input, wenn du halt
nicht... Ja, freien sind wir ja auch noch, das nicht vergessen.
Ja,
Entschuldigung, ja, der Podcast ist Freundelwirtschaft gerade.
Ja.
Wir sind die Freunde. Verdammt nochmal.
Scheiße. Na, aber du bist
erwischt,
immer dann
erwischt.
Dankbar über Input, oder? Weil wo willst du es herholen? Du bist halt frisch im Thema.
Absolut.
Ich bin nicht als Sommelier geboren. Ich habe es immer...
Keiner.
Niemand.
Keiner ist Koch geboren.
Ja,
ich weiß auch nicht, bist Koch.
Da musst du dich reinarbeiten und dann bist du immer sehr dankbar über Hilfe, über Input, über neue Ideen und so entwickelt sich das
dann. Aber das ist auch mega wichtig. Ich glaube auch gerade in eurer Szene, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ist gerade der Input und eben quasi die Offenheit des
Gang und Gebe.
Ja. Also auch im Kochen, aber ich glaube auch, dass du, wenn du dir so deinen Stil irgendwann angeeignet hast, du kannst auch nicht ewig lang dasselbe machen, du musst dich schon auch nach links und rechts bewegen, aber ich denke schon, wenn du so deinen Stil hast, wenn jetzt irgendwie ein großer Koch den macht, dann kocht er den 20 Jahren und sagt, wegen dem Stil gehe ich dahin. Aber wenn du, keine Ahnung, irgendwie 30 Jahre denselben Wein ausschenkst, dann boah, habe ich so, keine Ahnung, interessiert
keinen. Wein verändert
jetzt hier steht. Jeder Tag, jedes voll, Jahr ist anders.
Jeder Tessel Wein schmeckt anders und dann ist halt, was die Leute trinken, was zum an der Zeit. Ich hatte vor kurzem Podcast mit sehr großen Vorbildern von mir, mit den Jungs von der Freundschaft. Mhm. Und da hat der Willi auch erkannt, dass der Johannes im Endeffekt vor 5 Jahren noch über das Beaujolais geredet hat, oder mir ist auch aufgefallen. Mhm. Und jetzt redet er über die Grand Cru, das Burgund. Also es ist schon eine Entwicklung und auch natürlich eine stetige Entwicklung und es ist auch wichtig, dass man im Beaujolais sich gut auskennt. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es auch super wichtig, dass du dich im Burgund sehr gut auskennst.
Ja.
Und nur weil das eine, also es ist ein ganz breites Thema und es ist immer wieder was anderes, was spannend ist, was der Konsument auch vielleicht trinken möchte.
Das ist aber auch das, warum das Thema sehr spannend ist und warum es sich immer irgendwie am Weiterrecherchieren und am Weiterlernen hält, weil halt, einfach Riesenthema und viel,
also Kochen
viel
auch Möglichkeit.
So. Ja, voll.
Genau, die Einflüsse du machen kannst.
Überall hingehen.
Du musst es nicht, ich glaube, dass Einflüsse nicht heißt, dass du 10 verschiedene Komponenten am Teller klatscht.
Nein.
Aber es geht, glaube ich, so.
Nein, die Trends sind ja auch, ich meine.
Was sind gerade die Trends? Bitte.
Boah.
Lieber Daniel, was sind die Trends? Ihr seid der Trend in Salzburg, ihr seid der Trend in Österreich gastronomisch. Was sind die Trends in der Küche allgemein gerade? Was siehst du als Trend gerade?
Boah, ich glaube nicht, dass ich wirklich der Richtige bin, um von Trends sprechen zu können.
Was glaubst du, das ist ja das?
Boah, also ich glaube, es ist schon wieder ein bisschen der Purismus am Ende des Tages ist, glaube ich, mit Sicherheit nach wie vor das große Thema. Produktverliebtheit, eben, dass du das Produkt in den Vordergrund stellst. Ich glaube, diese Themen mit 1000 Sachen am Teller, ich glaube, das erzählen eh alle anderen auch. Es hat sich schon so ein bisschen abgessen. Ich glaube, es interessiert auch keinen mehr. Ich merke es auch bei mir selber. Ich liebe Gerichte, die unfassbar einfach daherkommen und denkst so, okay, wow, schaut noch nicht nach viel aus und dann isst du es und denkst so, boah, krass. Das mag ich viel lieber.
Weil Ente servieren kann jeder, aber Ente so servieren, dass es so schmeckt, das ist ja das
und Ding. Und mit dem Produkt vorher was zu arbeiten.
Beispiel jetzt nur.
Genau, einfach, dass du dir wirklich Gedanken drüber machst, du dry-age die Ente, wenn wir über der Ente reden. Du gibst sie vorher in Salzwasser, dass sie quasi diesen Salzaustausch, diesen Wasseraustausch hat, dass sie nachher, wenn du sie brätst, einfach schön saftig bleibt. Also mit dem Produkt so zu arbeiten, dass du am Ende des Tages ein tolles Produkt am Teller hast, weil das sage ich immer zum guten Freund, wenn wir so Rehrücken kochen, das kannst du ja schnell mal, dafür brauchst du ja nicht viel. Du nimmst einen Rehrücken, schneidest runter, bratzen in der Pfanne und wenn du Glück hast, ist er schön rosa und dann hast du ein tolles Produkt, okay? Aber dieses Produkt im Vorfeld schon zu bearbeiten und im Vorfeld dir schon Mühe zu geben und dich dann dir die Frage zu stellen, wie kommt es dann am Teller und wie kriege ich den besten Geschmack aus dem Produkt raus? Das finde ich ist meiner Meinung nach so, wenn man von einem Trend sprechen möchte, der Trend. Also,
dass da auch dieser, wie beim Wein, der Kostenfaktor auf Zeit geht.
Ja,
genau. Der Kostenfaktor ist ja Zeit. Also genau. Du hast das Produkt ja schon
eine Woche da und genau, ich, das kommt ja nicht rein und ich verkaufe es jetzt, sondern es kommt rein und ich nehme die Zeit, eine Woche, genau. Ist ja bezahlt, du musst ja trotzdem zahlen vorher.
Ja, klar.
Auch unter diese Wertigkeit zu nehmen, du sagst, das, ich gebe diesem Produkt die Zeit, genauso wie ich sage, ich kriege die Flasche Wein, es ist gerade frisch gekommen, es ist Schaumwein, warte bitte für den Monat. Und dann wird es bezahlt, damit es zahlt sich dann aus. Das ist auch dieses, schön, dass ich sage, auf ein Sommelier, wenn der Sommelier weiß, wann der richtige Wein aufbraucht, nicht nur so einen richtigen Wein hat auf der Karten, sondern sagt, hey, ich würde das jetzt nicht trinken, trink das lieber. Ja. Gibt's großartige Beispiele, also ich jedes Mal, wenn ich am Anruf Schneider zum Beispiel sitze, also ihr kennt's beide, ihr kennt's alle.
Ja.
Die Weinkarte siehst du, da gibt's viel mehr auf der Karte, da steht ja nur gerade das oben, was laut dem Sommelier, dem Josef, pfeift.
Ja. Ja. Na, und da ist, glaube ich, auch das, so dieses bisschen zurück zur Einfachheit. Gestern gerade wieder mit Gästen drüber geredet. Das ist, glaube ich, auch dann oft ein Faktor, der dann auf den Preis schlägt, weil ein teures Produkt einkaufen, das halbwegs gut verarbeiten, zum coolen Gericht machen, ist jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Kunst ist, aber das ist schneller mal möglich und kostet dann halt ordentlich Geld, weil wir brauchen nicht drüber reden, dass wenn du ein Steinboot einkaufst, dass es teurer ist, als wenn du einen Zander einkaufst oder einen Saibling. Aber dann das Produkt zu nehmen, was vermeintlich ein bisschen günstiger ist oder aus der Region kommt und das dann quasi zu dem zu machen, zum coolen Gericht zu machen, so zu verarbeiten, dass es halt irgendwas Spezielles hat, dass es dich abholt mit vielleicht 2-3 Komponenten, so ein bisschen das Einfachere, nicht überdrüber und genauso versucht man es ja im Service auch zu machen. Entspannt, keine Tischdecken, keinen Anzug, kein ganz easy. Unsere Playlist, keine Ahnung, unsere Playlist läuft 50 Cent. Wir hatten früher Jan Huren in der Playlist.
Ehrlich.
Es ist so,
das Thema halt Musik fällt mir immer mehr auf, wenn ich in Restaurants gehe, die tolles Essen, tolle Atmosphäre und dann hörst du diese beknackte Fahrstuhlgedüdelei, dann denke ich mir immer, warum machst du dir überall solche Gedanken und spielst dann, keine Ahnung, Café del Mar zum 125-millionsten Mal.
Ja.
Mach dir doch da auch individuelle Gedanken. Was bist du? Für was stehst du? Wie kann man dich identifizieren? Und für was steht das Restaurant? Und also Musik ist ja, braucht man heute nicht als Thema haben. Da könnte man nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Aber wie wichtig doch Musik ist. Und dann denke ich mir...
Licht.
Ja, nicht mal, okay, da dürfen wir bei uns im Restaurant gar nicht erst anfangen, weil da herinnen ist es eine Katastrophe.
Das Restaurant ist Geschichte.
Ja, das Restaurant ist Geschichte, aber Licht, Musik, das
Musik
ist
Musik und
so,
Licht, das sind die das beiden
ist da Faktoren. Die Entwicklung. Ihr sagt, genau, Licht und Musik ist ein großes Thema.
Ja. Ja.
Wie geht's dir das in euren Restaurant?
Ja, also ernsthaft, ich sag's jetzt nur beim Licht, wir haben da auch ja über die letzten Jahre ja so ein bisschen Restaurants besucht, wir haben geschaut, was taugt uns da, welche Stimmung taugt uns, was braucht's. In der Roten Wand, der Herr Walch ist ja da auch schon ein Vorreiter gewesen. Ein
absoluter Freak, was
Licht betrifft. Das Licht, da, ich weiß noch, er hat einmal über diese Lichter und meine, der geht ja noch weiter, der holt die Produzenten aus Österreich, österreichische Materialien. Uns ist das jetzt nicht ganz so das Thema, weil wir müssen es preis-leistungsmäßig irgendwie zusammenbringen. Aber dass das Licht,
das geht sie einfach
eine Szenerie, ja, es geht sich nicht aus.
Eine Szenerie, um die geht es
eigentlich. Eine Szenerie, dass du eine Stimmung vermittelst, dass die Leute eine Gemütlichkeit, eine wohltuende Wärme, ohne dass du irgendwas überbeleuchtest oder unterbeleuchtest.
Und dass dir der Lichtkegel nicht ins Gesicht knallt.
Ja.
Ist auch ganz angenehm.
Ja.
Ja. Schau nicht auf.
Und Musik auch, da haben wir, weiß nicht, das kannst du vielleicht erwähnen, weil du mit dem immer...
Bei Musik haben wir uns für einen ganz bestimmten Hersteller entschieden, kommt daher, weil wir selber in ein paar Restaurants waren und ich vor allem, ich glaube, da ich habe damals die Idee gehabt, nachdem ich beim
Amador
im Restaurant war, was so unglaubliche Experience war. Zum Wohl nochmal.
Was gesagt? Der Daniel hat schon ganz rote Backerl.
Ja, voll.
Ja, kriegst das immer ist
der Mies. Das Herz funktioniert.
Das Herz, ja.
Genau, ich war dann beim Amador essen und da hängt eine Musikanlage, nämlich vom Poet, ganz ein charakteristisches Design und der Sound. Ich bin da drin gesessen und mir gedacht, unfassbar, das ist so ein großer Raum und du kriegst überall diesen Sound her und es ist so satt und es
und vibriert. Und die Firma aus Österreich.
Und die Firma kommt aus Graz, beim Amador, Restaurant Amador. Und da hängen ein paar von den Poetboxen und dann bin ich heimgefahren und habe dann direkt, glaube ich, am Montag danach zum Daniel gesagt, keine Ahnung, ob wir es uns leisten können, aber es wäre so geil, wenn wir das Soundsystem bei uns hätten. Dann haben wir den Herrn angeschrieben, den Markus Platzer, vom Poet, und haben gesagt, hey, Wir sind echt ein kleiner Fisch. Wir haben ganz demütig haben wir hingeschrieben und gesagt, wir sind echt ein kleiner Fisch, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir es irgendwie low budget so vielleicht was einrichten können? Der hat uns dann ein mega cooles Angebot gemacht, wo wir heute noch dankbar sind.
Ja,
so weil ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir das haben. Ja, und jetzt ist unser Restaurant mit Poet-Soundsystem ausgestattet, mit so das Beste, was du kriegen kannst, glaube ich. Es ist echt, letztens sind sie kommen, es ist geliefert worden, wir haben es schon mal ausprobiert. Das wird, ja, wird schön. Darauf freuen wir uns drauf. 50 Cent über die Poet.
Das sollte vielleicht nicht sagen.
Der Platz, es tut uns leid,
was 50 Cent läuft. Ich kann einmal kommen und klassische Musik hören. Ich rufe mal an, hey, können ich am freien Tag mich reinsetzen und so.
Ein bisschen
Fahrstuhl-Dudelmusik. Ja. Und wie ist was jetzt mit Licht? Habt ihr euch auch da Gedanken gemacht oder war eher wurscht?
Licht war eben Licht und Musik.
Faktor haben wir heute Termin in der Früh gerade gehabt.
Das Thema ist auf alle Fälle, macht's im Juli ein neues Lokal auf.
Genau. Mhm.
Für die Zuhörerinnen. In Salzburg.
Ja.
Das wird weiter das Schrei heißen.
Das Schrei im Eigenherr.
Genau. Das Schrei im Eigenherr. Mhm. Wo ist das Eigenherr?
In Salzburg-Gneis, ist so wie im Salzburger Süden, nicht ganz im Süden bei Eigen und so, sondern Richtung mehr Richtung Stadt.
Über die Scheinenhäuser.
Genau, mehr über die Scheinenhäuser. Super schöne Wohngegend eigentlich. Das ist das am Almkanal.
Das interessiert keinen, wie wir das Lokal haben. Wird das,
vielleicht
also bewegen wir ihn dazu, Licht und super.
Der sich eine Wohnung kauft, damit er oft bei uns essen geht. Nein.
Ach so, gibt es da gerade Wohnungen zu verkaufen? Habt ihr Wohnungen zu verkaufen?
Leider nicht. So gut sind wir finanziell nicht aufgestellt. Leider. Genau, so im Salzburger Süden. Eben Stadtteil Gneis. Wir sind gerade voll in der Baustelle, also mitten drinnen und werden, wenn alles gut geht, hoffentlich, am 1. Juli unser neues Restaurant dort eröffnen.
Kann man schon reservieren?
Nein, noch nicht.
Ab Mai
ist die Reservierung
offen. Also
vielleicht,
oder?
Wenn ihr das hört, vielleicht geht es sich aus.
Ja, wenn ihr es hört, dürft ihr reservieren.
Jetzt haben wir Stress, jetzt müssen wir abliefern. Ja.
Jetzt ab Mai. Wir werden das im Mai spielen und ihr könnt ab jetzt reservieren.
Ja.
Was erwartet die Gäste und Gästinnen?
Ein Konzept, das Konzept gibt schon, aber ich glaube, es ist in Salzburg so, wie wir es jetzt da machen, gibt es noch nicht. Wir haben einen Chefstable, also wir haben eine komplett offene Küche, da kann jeder reinsehen, da siehst du aus eigentlich vom Gastraumbereich ein bisschen rein. Du kannst direkt am Chefstable sitzen und das große Menü genießen, du kannst dich aber auch in den Gastraum setzen, der nicht weniger schön ist dann und dort machen, was du willst. Also ob du jetzt 4 Gänge, 5 Gänge, 6 Gänge, 7 Gänge. Es wird ja das Restaurant nach unserer Vorstellung, wie wir das immer haben wollten eigentlich. Wir wollten immer ein offenes Konzept, wo die Gäste auch sehen, dass was gearbeitet wird, dass da was passiert. Das bringt, also glaube ich, auch so
Bilder. Alle zusammenschreit. Ja, Daniel, genau. Nicht alle zusammenschreit, sondern doch sehr entspannt ist.
Ich bin super entspannt.
Na, ja, eben, das sehen ja die Gäste
voll.
Jetzt
nicht. Ja, voll.
Aber in der Zukunft, jetzt werden sie es sehen.
Voll. Weil das bringt, glaube ich, auch ein bisschen Lockerheit. Ich glaube, dass die Leute sehen, es wird was gearbeitet und da passiert was, das nimmt so ein bisschen die Barriere, es bringt dich ein bisschen auf Augenhöhe. Wenn du immer da dran sitzt, wo gerade gearbeitet wird und quasi Teil von dem bist irgendwie. Und das war uns super wichtig, dass es offen ist und so ein Konzept wird, Gäste miteinander mit uns einfach. Und genau, es wird sehr modern, es wird sehr schön. Aber
der Zugang soll ganz entspannt.
Montag bis Freitag
geht sich. Montag bis Freitag.
Wir werden am Freitag vermutlich einen Mittagsservice machen.
Freitag Mittag.
Genau, also so einen Lunch, Late Lunch.
Ah, ihr passt euch an die hart arbeitende Salzburger.
Genau. Ja, die um 12 Mittag fertig ist.
Also böse Zungen würden ja behaupten, wir würden das Geld brauchen, aber wir würden den Umsatz brauchen.
Nein, wir brauchen es nicht, wir nehmen es einfach nur Geld. Ja, bevor es ein anderer kriegt, nehmen wir es wieder.
Nein. Ich glaube schon, dass Freitag mit Sicherheit, also dieses, ich persönlich gehe Mittag viel lieber essen wie am Abend. So, ich kann am Mittag nimmst du Zeit und wenn ich danach nicht arbeiten
Wieso muss. Wieso gehst du lieber mittags essen?
Weil ich besser schlafen kann.
Und du kannst sitzen bleiben.
Ja, ich kann besser schlafen, ich bin in dem Alter. Wenn ich auf Nacht isst und ich esse das volle Programm, weil ich immer alles esse.
Ja, der Jakob und ich gehen alle über Mittag essen, dann können wir trotzdem um 6 in der Früh haben.
Ja, gut, das ist aber euer individuelles Problem. Naja, das ist so, du gehst halt Mittag essen, damit du länger Zeit hast, den Tag zu genießen.
Ja, und dann bist du trotzdem irgendwann um 10 im Bett. Oder wenn man nicht. Wenn man nicht Max Zankl und Jakob Schmidt heißt.
Echt schön, dass wir
uns Daniel Reifig, als Daniel Reifig.
Du wirst grantig an von gestern, du kannst
nicht gehen. Ja, aber ich weiß
nicht, wenn man nur über Wein reden.
Na, das gar nicht. Aber ich denke trotzdem, ich glaube, dieses Mittagsgeschäft, also mir ist es lieber, du setzt dich rein, isst das volle Programm,
stellst dann rein, trinkst vielleicht zum Schluss noch eine Flasche raus und es ist trotzdem erst neun. Nein,
du kannst heimgehen, musst gern. Aber nicht.
Ja.
Du kannst beides machen.
Voll.
Du kannst früh ins Bett gehen.
Oder du gehst noch in die Stadt.
Und
oder du gehst
Freitagmittag ist klug, weil wir reden vom Salzburger Bürgertum und das kennen wir alle sehr gut und schätzen es sehr.
Ja, voll.
Ja. Und wir freuen uns auch, wenn sich Mittag was tut. Ja. Also ich freue mich auch, wenn ich Freitagmittag als Weinhändler schon in mein Wochenende gehe.
Ja. Ja.
Und
alles verkauft.
Es geht sich nichts mehr aus. Der Newsletter ist ausgeschickt, pünktlich um 11 Uhr und ich kann sagen,
auf Wiedersehen.
Haus vorbei, das glückliche Drama.
Ja. Ja.
Nein, ich glaube, von Montag bis Freitag wird weiterhin Bestand haben. Das hat mehrere Gründe. Für die Mitarbeiter ist natürlich mega der coole Effekt. Die meisten haben Partner, die nicht aus der Gastronomie sind. Das heißt, es ist ja quasi für jeden, der Freunde oder Freundin hat, ja super angenehm, wenn man das Wochenende gemeinsam verbringen kann.
Man schafft eine Nachhaltigkeit im Mitarbeiteraufbau auch in Beziehungen oder
genau, du, jeder hat seine Familie, jeder hat seine Beziehung, jeder möchte irgendwie das auch, ja. Es ist eh schon anstrengend, es ist eh schon schwierig, wenn du am Abend arbeiten musst.
Das Team wird größer werden?
Das Team wird größer werden, einer im Service mehr dazu, einer in der Küche mehr dazu und dann Abwäscher.
Wo man auch schon.
Zum Team Glück ist schon komplett.
Großartig
besetzt. Team ist schon komplett. Ich glaube, ich kann.
Keine Bewerbungen bitte mehr. Keine Bewerbungen.
Doch,
aber immer gute Leute.
Wir suchen einen Abwäscher.
Oder Abwäscherin.
Jeder, der einen coolen oder Abwäscherin. Jeder, der gern bei uns arbeiten möchte. Und,
kannst du ihn bewerben? Es ist halt gerade kein Platz frei.
Ja, es ist halt von 15 bis 23 Uhr in der Abwasch.
Genau, und man kann sich trotzdem immer bewerben.
Wahrscheinlich. Man kann sich immer bewerben.
Absolut immer,
gern. Wir freuen uns
mega, wenn sie gute Leute bewerben. Weil vielleicht wieder Jakob im Jahr schon mal Freitagmittag essen, gell?
Ja. Der Daniel hat auch gerade den Ausbilder gemacht, den Lehrlingsausbilder.
Ja, genau.
Weil das auch so ein Schritt war, wo wir gesagt haben, eigentlich würde man gerne Leute ausbilden. Natürlich nicht ganz uneigennützig. Natürlich, wenn du einen.
Da ist ja ein Auftrag, du musst dir was beibringen.
Wenn du einen guten Lehrling hast, kannst du natürlich Glück haben und die machen einen mega Job. Aber
trotzdem, dass der mal gut ist,
muss man
Weg eben, ja, ein Lehrfaktor.
Ja, ja, klar. Aber auch, es gibt so wenig Betriebe, eigentlich coole Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Und das war auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre es cool, da auch irgendwie was zurückzugeben und Leute auszubilden, weil man kann nicht nur sagen, es kommt keine Jugend mehr nach, es kommt nichts mehr, es gibt keinen Nachwuchs und dann bildet niemand aus, ist halt auch blöd. Deswegen würden wir es eigentlich ganz schön finden.
Thema Wein auch ist auch ein Thema bei euch. Habt ihr 20, 30 Positionen?
Boah, was haben wir jetzt Positionen auf der Karte?
Hat sich schon viel getan.
Knapp 400 oder sowas, ja, in etwa.
Weine Tendenz nur steigend. In Österreich oder dadurch?
International, ja,
Deutschland,
viel Riesiger. Österreich, viel Deutschland. Ich bin echt ein großer Deutschland-Liebhaber, was, durch mein Umfeld auch vielleicht manchmal gut beeinflusst wird. Na, ich bin großer Deutschland-Liebhaber. Deutschland ist nach Österreich die größte, sind die meisten Positionen auf der Karte, glaube ich. Weil ich es einfach auch sehr gern mag und weil sich dort sehr, sehr viel tut.
Da fällt man sich nicht auch gut. Amerika gesagt, du kennst du die meisten auch.
Ja, voll.
Man kennt sich.
Man sieht die Winzer und Winzerinnen relativ oft halt auch bei uns in Österreich. Und es ist ein super spannendes Gebiet, weil da sehr viel los ist gerade. Aber ja. Österreich, Deutschland stark, aber halt auch international. Aber es ist halt auch ein Lernprozess.
Die schönen Sachen des Lebens.
Frankreich, Italien. Braucht natürlich auch Zeit,
da alles kennenzulernen. Begehbaren Kühlschrank, Weinkühlschrank sogar.
Ja, wir kriegen, also es wird nicht begehbar sein für die Gäste.
Uns schon.
Für uns, Gott sei Dank schon. Ja, er wird verglast, du kannst reinschauen, du siehst, was da präsentiert wird.
Du kannst mir jetzt sagen, was Neues hast.
Genau, einfach, dass die Gäste wieder eine Idee kriegen und vielleicht Lust kriegen. Und genau.
Voll cool. Du, ich habe jetzt, der Gemäuse ist schon lange leer und unser deutscher Reservesekt von Moritz Kissinger ist auch ausgetrunken. Er war fantastisch. Immer das super geschmeckt, euch auch.
Es war großartiger, beides großartig.
Ja. Perlen bleibt weiter. Ich habe vielleicht die Bio-Perlage vom Stiegelgut Wildshut. Ist ein Bier mit Champagnerhefen versetzt. Großartiger Frischwein. Ihr kennt es ja auch schon. Ich schenke euch mal ein, meine Herren. Da für dich ein bisschen was. Für dich ein bisschen was. Ist ja aus der Region quasi.
Wir waren sogar damals bei der allerersten Präsentation eingeladen. Cheers. Cheers. War ziemlich große Show. Und hat uns sehr gut geschmeckt damals.
Super Produkt.
Also auch wirklich
6 Monate Flaschenreife. Ist aus der Ernte 2024. Das funktioniert, das hat immer reif, doch reife Aromen, sehr fruchtig, aber ich finde es immer als Zwischenerfrischer großartig. Ja. Ich habe nach so ein paar Schaumweine geht das gar nicht unter und schmeckt sehr, sehr gut.
Ja.
Also mega. Super. Für einen Opa, der immer nur gern Bier trinkt und sagt, was wir für Weintrotteln sind.
Dem.
Oder einfach für uns, für zwischendurch
mal. Schenken.
Dazwischen Pfiff. Mhm. Im Sektglas.
Voll. Sehr gut, ja.
Habt ihr das auch im Sortiment? Super.
Teilweise. Wir haben es immer wieder mal ausgeschenkt. Ist, glaube ich, auch so ein spannender Begleiter.
Sommelier-Produkt.
Ja,
voll. Alternative, ja.
Die Leute sind sehr interessiert, oder?
Die wenigsten kennen es. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, das zu ändern in der nächsten Zeit, weil ich glaube, es ist ein super cooles Produkt. Aber gerade so, wenn du sagst, du arbeitest mit Getränkebegleitungen, ist es sicher eine spannende Sache, damit zu arbeiten.
So cool. Wir haben jetzt gerade viel über Idole geredet. Du hast gesagt, ihr geht ja gerne essen, ihr schaut euch gerne ein paar Sachen an. Was ist für euch so, Jakob, was sind deine drei Lokale, die du jedem ans Herzen legen willst?
In Salzburg oder?
Na, allgemein, es gibt keine Grenzen. Du kannst da von Brooklyn Fair reden, wenn du magst.
Boah. Ja,
Also Max hört sich das sicher wahrscheinlich an.
Pass auf, was du sagst. Chefzell Brooklyn Fair Nummer 1. Ich war zwar noch nie dort, aber ich liebe es.
Bestes
Restaurant. Wahnsinn. Kann es mir nicht leisten, aber na.
Noch
nicht. Also in Wien ist es für mich ein Platz und das ist für mich das Must. Weinkarte ist halt wahnsinnig gut. Zwei Koryphäen, die da drin arbeiten. In Salzburg, wenn ich es sagen müsste, boah, schwierig, dann wäre es wahrscheinlich für mich das Paradoxon, weil der Martin einfach einen Top-Job macht. Und ja,
dein Lieblingsrausch tragst du schon gern woanders aus.
Ja, auch das. Liebe Grüße an Luis ins Fuchsen, weil Weinauswahl großartig. Würde man nicht vermuten, dass man in einem Wirtshaus
so Fleisch eine, und Weinauswahl.
Ist es. Ja, Fleisch und Weinauswahl, Wahnsinn. Und super Cordon, ich liebe es Cordon.
Das Pastrami-Sandwich ist das Geilste.
Das ist sicher mal, ja. Ich habe selten
einen Menschen gesehen, ich esse immer selber.
Der mit so viel Leidenschaft
Never winning, never change your winning
never team. Fleisch
changing, winning
Fleisch präsentiert.
Auch das Fleisch.
Fleisch. Nein, genau, Fuchsen in Salzburg, super cool. Und ansonsten, wir waren jetzt gerade in Hamburg, eben zum Junggesellenabschied, und haben dort auch ein mega cooles Restaurant kennengelernt, jetzt gerade. Das heißt Kiosk. Es war super entspannt, mega Bistro-Küche. Also wir haben mal in Hamburg ist Kiosk.
Coole Weine.
Mega Weinauswahl.
Was kochen die so?
Richtig gut. Vom Biss, also so super coole Bistro-Küche. Du kriegst ein bisschen Pizza, du kriegst ein bisschen so Pasta in die Mitte, du kriegst einen Spargel haben wir bekommen.
Austern
zum gegessen. Starten.
Wirklich, ernsthaft. Der Austern ist aufgelegt da oben, das ist schon cool.
Ja, voll klar. Da keine Gefangenen, wir sind rein, dann haben wir gesagt, hey, wie sollen wir starten? Der hat uns gleich zwei Flaschen Bernhard Huber Sekt 17 in die Mitte gestellt und gesagt, und es ist immer der Spruch gekommen, und Abfahrt! Und das ist schon losgegangen. Also,
aber gut, es war
gut, halt, es war mega, also echt schöner Abend.
Ja, wir waren 9 Typen, ganz ehrlich. Ja.
Wenn es den Handels, wenn du so Gruppen erlaubst, dass ihr bestimmt, dann hast du
die
verloren.
Ja, nein, die müssen mit dir abfahren. Das ist
ja, klar. Na, da musst du ganz klar, du musst gleich mal einen Weg vorgeben. So,
wobei,
so
wir sind auch, wir sind zwar jetzt mit Sicherheit, wir waren nicht die edelste Runde, also alles super Typen, aber wir waren schon alle sehr dankbar. Wir waren schon dankbar. Ich glaube nicht.
Echt? Also, wer war dankbar, das Restaurant hier?
Na, wir waren dankbar.
Dass sie mit euch so Programm gefahren
sind. Ja, genau. Dass sie geil gekocht, geile durften. Weine, voll. Also wir waren mit Sicherheit auch zu dem Zeitpunkt schon immer die aller nüchternsten.
Ja. Hast du denn nicht die Gerichte erklärt?
Ganz ehrlich, ich habe die ersten drei Gerichte habe ich noch am Schirm, den Rest weiß ich gar nicht mehr.
Aber schön, war's schön?
Es war super, mega
cool.
Es hätte nicht besser sein können. Deswegen habe ich es jetzt erwähnt, weil es einfach ein sehr schöner Abend war.
Und gratuliere ans Kiosk in Hamburg.
Ja, voll. Liebe Grüße. Gut.
Muss mal handeln, dein Burschen, wirklich.
Ja.
Sag ich immer, das ist schon lästig, wenn du Leute hast, die dich dann abholen und sagen, und den Plan fahren wir jetzt. Und nicht so.
Voll?
Ja, was wollt ihr jetzt trinken? Nein, schlechte Frage. Sag was an.
Aber ich finde auch
immer. Und wenn es dann passt.
Ja, du musst halt, wenn du ansagst, musst du halt liefern.
Aber ich finde auch immer, so eine Top 3 ist immer schwierig.
Na, nicht Top 3, was ja gerade einfach so frei raus, frei einfällt. Ich finde Top 3 schwieriger, wie du sagst, ist schwierig, weil warum sollst du dir jetzt drei, da hast du Angst, dass du irgendwen vergisst, aber.
Weil eben,
sag doch, was dir gerade einfällt, auf die Schnelle.
Vor allen Dingen, weil, zum Beispiel,
kannst du das Mraz und Sohn nochmal nennen? Das ist
voll. Ich wollte es jetzt gerade sagen, weil ich habe mir gedacht, Mraz und Sohn ist für mich auch eines der großartigsten Betriebe in Österreich, aber ich glaube.
Eben, das heißt, es geht darum, was fällt ein, was
eine Selbstverständlichkeit.
Was bringst für mich, du unseren Gästen? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen ans Herzen legen? Weil
was man vielleicht nicht
Mraz und Sohn habe ich dann in der letzten Folge immer schon mal gesagt, bitte fragt es einfach nicht
an. Es ist
irrealistische Träume.
Ja.
Also Mast ist ein realistischer Traum, das Bistro in Hamburg,
ja,
das Paradox. Und zum Brunch finde ich Oberkiller übrigens.
Unfassbar, beste in Salzburg,
wirklich. Ja. Obwohl ich auch gerne ins Passar gehe, einfach nur Schnittlauchbrot und
im Glas.
Auch großartig.
Aber ganz anders halt.
Ja,
auch.
Die Klassik.
Na, es ist, glaube ich, so lokalmäßig, glaube ich, ist Salzburg gar nicht so schlecht, wie man immer behauptet. Also es ist schon anders. Klar, wenn du es mit Wien vergleichst,
vergleicht doch keiner.
Aber ich denke, dass sich schon viel getan hat die letzten Jahre dort bei uns in
Salzburg. Aber wir haben auch noch viel Potenzial.
Es gibt noch Potenzial. Klar, wir sind vielleicht ein bisschen hinten nach. Aber trotzdem, ich glaube auch, man sagt über einen Salzburger Gast, er sei eher ein bisschen zurückhaltend, was neue Gastro-Konzepte betrifft. Aber können wir aus unserer Erfahrung nicht sagen. Ich kann das nicht so bestätigen. Wir haben super offene Leute. Klar, der ein oder andere hat sich was anderes erwartet und ist da nicht mehr kommen.
Ich glaube, es ist eher mehr die Fehleinschätzung der Gastronomen dem Salzburger Gast gegenüber, weil ich glaube, die Gäste sind da, die hungrig werden. Es gibt nur zu wenig Gastronomen, die was umsetzen.
Leute. Wie viele junge Leute?
Auch nicht.
Ja.
Hungrig, du musst hungrig sein. Es ist natürlich immer, wie sie es macht, ein stetiges Hinterfragen und es ist halt nicht angenehm immer.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass ihr das hingestellt habt, so, das machen wir jetzt so und das machen wir seit 3 Jahren das Gleiche. Sondern ich habe das Glück gehabt, dass ich euch seit Anfang an mitverfolgen darf. Mhm. Und es macht umso mehr Freude, wenn man dann sieht, hey, nach 3 Jahren, da ist die Komfortzone, kocht es halt immer besser noch. Mhm. So vor 3 Jahren, super. Und jetzt ist so, ja, Daniel, yes. Und
aber es ist ja
du sitzt mit tollen Leuten zusammen und egal wie alt oder jung oder ob aus der Branche oder nicht aus der Branche, und alle sagen, geil, weil das am Teller funktioniert. Dann übersieht man auch den Kunstrasen und die grünen Vorhänge.
Warum übersehen? Das ist doch...
Das darfst du nicht sagen. Wenn du bei euch die Möglichkeit hast, dass du das alles anschauen kannst, die Einrichtung anschauen kannst, dann habt ihr eh schon was falsch gemacht. Bei euch ist ja eher der Fokus auf dem, was am Tisch passiert.
Ja, natürlich.
Und am Tisch, da passiert's und da ist wunderbar.
Ja.
Und das Allerwichtigste. Danke vielmals dafür. Ja. Als Salzburger, danke vielmals dafür. Als Tourist, der nach Salzburg fahren muss und nicht weiß, wo ich essen gehen soll, danke. Dass ihr das ermöglicht.
Alle herzlich eingeladen.
Ja. Mit einem Platz kriegt ihr. Im nächsten schon wieder.
Ja, auf den nächsten Abend. 12 Sitzplätze mehr, jetzt müssen es kommen.
Ruft mich einer dann bitte.
Vor dem nächsten Restaurant, da ist das Potenzial schon größer. Nein. Also da sind es nur 8 Tische, vor allen Dingen die Tische, die wir haben, sind ja wirklich begrenzt. Und das ist auch immer dieses, so, ja, wenn du willst, kriegst du schon noch einen Tisch rein, wenn die Leute dann anrufen und sagen, wenn du willst, kriegst du uns schon noch runter. Sie sind ehrlich, nein.
Ich will nicht.
Kannst auf der Terrasse sitzen.
Wo soll ich dich denn hinsitzen? Ja.
Wir haben diesen.
Haben wir auch schon gemacht, mal.
Ja, voll. Die vom Tantris bei unserem Pop-Up, bei dem Italo Pop-Up, die sind bei, keine Ahnung, 10 Grad den ganzen Abend auf der
Terrasse. Das hat nicht mal 10 Grad gehabt, glaube ich.
Ja.
Wir haben auch schon nicht dabei
sein. Wir haben auch schon Gartentische ins Restaurant gestellt, so ist nicht.
Ja, voll.
Ja, schon eine wilde Bude. Es ist eigentlich schon viel Blödsinn passiert, muss ich sagen.
Aber coole Zeit, wir werden lange daran
vielleicht zu denken, wehmütig manchmal dran denken, wie einfach es uns da gefallen hat, weil wir uns eben oft nicht so ernst genommen haben, wenn wir uns gesagt haben, ja, scheiß drauf.
Das ist vielleicht auch ein Weg des Ziels, oder?
Absolut. Ja. Absolut.
Das hat uns schon nicht immer zu ernst zu nehmen.
Auch wieder dorthin zurückzukehren irgendwann vielleicht und sagen, hey,
ganz wichtig.
Easy.
Uns generell nicht zu ernst zu nehmen. Aber das ist, glaube ich, Problem vieler Köche in der Jetztzeit gerade, sich zu reflektieren und zu fragen, ob sie sich nicht vielleicht einen Hauch zu ernst nehmen und vielleicht das, was sie machen und diese Rockstar-Attitüde nicht langsam anfangen zu abzulegen und wieder anfangen, wie normale Menschen zu agieren.
Bisschen ruhiger sein.
Sind
keine Rockstars,
am Ende sind sie auch nur Köche.
Ja.
Und ob man jetzt, keine Ahnung, die handgetauchte Jakobsmuschel serviert oder die Forelle, am Ende bist du ein Koch und hast einen wirtschaftlichen Betrieb und du hast Gäste, die du glücklich machen musst und du hast einen ganz einen klaren Auftrag.
Was ist der klare Auftrag?
Gäste zufrieden machen.
Ja.
Punkt.
Und selber dabei auch happy zu sein.
Ja, genau.
Das ist auch wichtig.
Ja, für sich selber.
Wenn nur die Gäste happy sind und du nicht, glaube ich, das ist auch der falsche Weg.
Dann war es auch nicht lange.
Na, gar nicht. Dafür ist der Beruf zu anstrengend. Dafür ist der Beruf zu fordernd.
Im anderen Fall.
Also weniger Bullshit und mehr Klarheit.
Ja. Und einfach wieder, kann doch wieder einmal einer anfangen, einfach nett zu sein. Einfach nett. Ein richtig netter Kerl. Netter Typ. Ist doch so viel cooler, wenn jemand über mich sagt, boah, der Daniel ist echt ein feiner Kerl, ist echt ein netter Typ, ist mir 1000-mal lieber, wie wenn jemand sagt,
du hast die Daniel ist ein sagen, während krasser du angerichtet Koch. Hast,
der ist ein krasser Koch.
Ja.
Wäre mir viel lieber, wirklich. Ja. Am Ende des Tages ist mir persönlich doch lieber, es sagt jemand, ich bin ein feiner Kerl.
Ja. Es ist mir doch lieber, wir haben jetzt echt schon ein paar Mitarbeiter gehabt, die kommen so gern da rein, kommen auf einen Café, wir quatschen, wir reden, wir treffen uns. Es ist mir doch tausendmal lieber, wie wenn ich der unnahbare, unantastbare
Superstar
bin. Und schau ja nicht über meine Schulter,
nein, weil ich mache gerade so.
Ja, das ist doch Nonsens, das ist doch Bullshit am Ende des Tages.
Wunderschön gesagt, und schönes Schlusswort.
Ja.
Hätte ich ja gesagt.
Ja.
Habt ihr noch irgendein Anliegen?
Noch gar nicht.
Alles gut.
Hast du jetzt ein Lieblingsrestaurant genannt oder irgendwelche drei?
Ich habe mein Lieblings nichts genannt.
Nein, ich habe gar nichts genannt.
Außer, dass, gern, dass du ein netter Kerl bist und dass
du kannst als Vorbild
agieren. Ja, wobei so richtig nett bin ich auch nicht. Ich versuch's.
Ich habe ja gesagt, so, wenn Vorbild? Ich dich am Pass sehe.
Ah, ja, Daniel! Okay, geh schon wieder.
Nein, ich bin konzentriert.
Ich weiß, ich
muss ich nachdenken.
Entschuldigung. Vor allem in dieser Bude musst du konzentriert sein.
Also, wir haben ja schon einige genannt. Was ich immer wieder gern mag, ist Lucky. Überfuhr ist immer top.
Sonntag Go-To.
Ist immer top.
Sonntagmittag.
Tolle Weinkarte, tolles Essen, gut gekocht. Boah, wenn ich dann so ein bisschen über den Tellerrand von Salzburg rausschaue.
Die legendärste Bar ist, würde ich Schloss Eigenbar, würde ich sagen.
Ja, Schloss Eigen.
Bar, da hinten raus. Da
Bar. Selten, oder?
Ja. Du kriegst diesmal ein Band zum ersten Mal.
Vielen Dank. Ja. Nicht, dass ich wie letztes Jahr 3 Stunden vor der Tür stehen muss, weil ich der Herr Zankl vergessen habe.
Oh shit.
Ich habe einfach was vergessen. Ui, ich habe einen vergessen. Das haben wir richtig glatt da. Habe ich denn einfach Flaschen eingeschaut? Nein, ich habe dir gleich was abgezockt.
Nein, du hast mir gleich Flaschen verrechnet.
Recht hat er.
Jetzt wird einer geholt nach 3 Stunden.
Recht
andere warten 4 Stunden.
Na, aber so richtig 3 Lieblings, boah, ist schwierig. Ich habe so meine üblichen Verdächtigen in Salzburg.
Aber es und muss ja nicht Salzburg sein, wir sind ja international. Mhm.
International.
Chef's Table Brooklyn Fair.
Chef's Table Brooklyn Fair war ganz
klasse. Chef's Table Brooklyn Fair. That's war it. Und das bleiben wir dabei. Vielleicht finanziert uns Kalk und Kegel und schauen wir in Konter. Und unser Partner steht gut bei Wildshut. Eine Reise nach New York.
Aber das wäre nett.
Das wäre super.
Dann würden wir auch sagen,
wir müssen mit Max einen Podcast machen.
Max, du mal, schick mir mal eine Mail, also vielleicht kannst du uns einen besseren Preis beim Menü machen. So Aperitif aufs Haus. Ja, hey, super, das muss gar nicht sein. Nein. Vielen Dank für dieses erfrischende Gespräch.
Danke
über die Zukunft, über die Visionen und was so das Herz begehrt, wo man anfängt, wo man aufhört, wie es weitergeht. Über Vorbilder. Über Tennisspiel im Ausgleich oder einen schönen Samstagnachmittag zu haben. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, wir haben euch unterhalten. Besucht das Schrei im Eigenherr. Es wird groß. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Bitte kommt vorbei.
Bitte.
Ich habe jetzt schon Freitag Mittag
ausgeladen.
Der Kredit.
Grüß den Papa, wir hören uns in 2 Wochen. Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel.
Ciao,
danke schön. Wahnsinn! Schrei!
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Alma. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.